2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 6. November 2023. Es ist gut 90 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel zu Gast bei der SV 07 Elversberg vom vergangenen Freitag. Erstmal chronistenpflichtmäßig die Tore in ihrer Reihenfolge. In der 16. Minute bringt Johannes Eggestein den FC St. Pauli in Führung nach einer Ecke von Marcel Hartl. Eben jener Marcel Hartl kann er in der 31. Minute nach Vorlage von Dapo Afolayan mit einem Treffer an die Unterkante der Latte zum 2:0 aus Sicht des FC St. Pauli stellen. Dabei bleibt es dann auch. Ja, was sonst noch so los war, das werden wir gleich besprechen. Ich bin Yannick und muss im Vorfeld erstmal kurz sagen, dass das hier eine etwas improvisierte Folge ist. Mein Gast aus dem Vorgespräch, Dennis, lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen. Eigentlich wollten wir gestern Abend schon aufnehmen, um einigermaßen zeitnah nach dem Spiel zu sein, aber er liegt wirklich flach und sagt, er kann ja das heute hier nicht gewährleisten und von daher erstmal gute Besserung nach Elversberg. Aber ich habe mir, ja, denke ich, adäquaten Ersatz besorgt in internen Reihen sozusagen. Und deshalb ist ja Luca heute bei mir. Moin.
Moin, Yannick.
Schön, dass du so spontan eingesprungen bist. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier aus diesem Gästesicht-Podcast hier heute machen. Erzähl doch erstmal vielleicht zum Einstieg, du warst ja auch vor Ort. Und wie ist denn dein Spieltag so verlaufen, erstmal als Einstieg?
Also mein Spieltag fing so an, dass ich 6 oder 7 Uhr morgens in den Bus gestiegen bin und 17 Uhr am Stadion ausgestiegen bin. Und dann ging das Spiel, schön gewonnen, und dann war ich auch um 8 Uhr morgens bei mir zu Hause.
Okay, also schon einige Stunden abgerissen. Bist du mit USP gefahren oder wie bist du hingefahren?
Ja, genau. Bin da mit den ganzen, mit der aktiven Fanszene gefahren, genau.
Genau, es gab hier, glaube ich, auch noch Busse vom Fanladen und natürlich auch x Leute, die so wie ich mehr oder weniger individuell angereist sind. Kann ja auch kurz von mir erzählen, wir sind schon am Donnerstag hingefahren, weil wir einen mittlerweile 14 Jahre alten Hund haben und für den ist es halt geiler, wenn er denn schon mitfährt, was er immer noch super mitmacht, toi toi toi. Für den ist es halt schöner, wenn wir schon den Abend vorher da sind, er kennt das Zimmer schon, in dem er dann während des Spiels auf uns warten darf, muss, kann. Und genau, war halt Donnerstagabend schon da, liebe Grüße an das Hotelrestaurant zur Mühle Hannes in Rohrbach, das ist ein Stadtteil von St. Ingbert. Da haben wir uns sehr wohl gefühlt. Kleines familiäres Hotel, noch älter als der FC St. Pauli übrigens. Ja, dann haben wir uns da so ein bisschen am Freitag, Vormittag, Mittag die Umgebung angeguckt. Ist ja wirklich landschaftlich eigentlich auch ganz schön da im Saarland. Und dann sind wir mit noch Freunden, die dann auch im gleichen Hotel abgestiegen waren, aber erst gegen Freitagmittag da waren, sind wir dann im 9er Bulli zum Park and Ride in Neunkirchen gefahren und von da in die Shuttles gestiegen. Das ging alles ganz problemlos, wobei ich dann auch spätere Schilderungen gehört habe, dass die Behelmten oder Uniformierten da doch ein bisschen überfordert gewesen sein sollen. Das konnte ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe auch echt wenig gesehen von Leuten, die da was gemacht haben. Das wirkte eigentlich alles ganz charmant und dann auch problemlos am Gästeblock angekommen. Der Shuttle hielt direkt. Die hatten da so ein mit Sprühfarbe so ein Wendekreis aufgesprüht. Da konnten die Busse dann halten, uns rauslassen und sind dann wahrscheinlich direkt wieder zurück nach Neunkirchen gefahren. Also bis zum Einlass und auch danach war alles problemlos. Wie war es denn bei dir? Seid ihr problemlos ins Stadion reingekommen?
Ja, war kein Problem. Wir wurden direkt am Stadion rausgeschmissen. Das war erstmal die Diskussion, als wir da auf dem Parkplatz gefahren sind, ob man rauf darf oder nicht. Aber dann wurde schnell gesagt, dass man es darf, und dann waren wir auch dann schnell drin. Also relativ, auch im Einlass wenig Probleme. Die Ordnerinnen und Ordner haben da wenig rumgenervt. Sonst war es kein Problem. Also wirklich von A bis Z war alles ganz entspannt eigentlich.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also ich glaube, ich bin ähnlich lasch kontrolliert worden wie zu Hause. Also ich habe im Gegensatz, wie ich sonst mache, die Sachen auch gar nicht aus den Taschen genommen, sondern ich habe gesagt, ja, okay, da ist das Handy, da ist das Portemonnaie. Das war alles ganz in Ordnung.
Ja, stimmt. Ja.
War bei dir auch so.
Genau, genau.
Gut, nun sind wir ja beide das erste Mal in Elversberg gewesen und wussten ja von meinem Gesprächspartner und auch durch die Sachen, die durch die Presse gingen, erst durfte man den ersten Heimspieltag, durfte man gar nicht im eigenen Stadion spielen, weil da noch nicht die Auflagen erfüllt waren. Nun durfte man ja schon, ich glaube zum Pokal, erste Runde gegen Mainz, wo man nur knapp mit 0:1 ausgeschieden ist, durfte man das Stadion dann quasi auf Heimseite auch einweihen. Und ja, du kannst ja gleich mal deine Wahrnehmung schildern. Also es ist so, du kommst in den Gästebereich rein. Und die Tribüne, die sich vor dir aufbaut, ist eine Stahlrohrtribüne. Und wenn du die dann erklommen hast, erstreckt sich dir links von dir auch eine aus Stahlrohrtribünen aufgebaute, sag ich mal, Gegengrade. Und nur die, ja, quasi die Kurve dir gegenüber und rechts die, nennen wir es mal Haupttribüne. Ich glaube, da haben sie auch so einen kleinen VIP-Bereich und so. Die sind quasi Beton, also wirklich stabil erbaut. Also quasi zwei von vier Tribünen, gerade nur Stahlrohr. Wie hast du das so empfunden, als du ins Stadion reingekommen bist?
Also ich bin halt rein und dann dachte ich mir so, ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, wenn ich ehrlich bin, weil man das halt nicht gewohnt ist aus der zweiten Bundesliga. Hat mich ein bisschen an Rot-Weiß Aalen erinnert vor 15 Jahren. Der eine oder andere weiß das bestimmt vielleicht noch, als Rot-Weiß Aalen, als wir da 0-1 verloren haben, auch einen, ich sag mal, einen Oberrang gebaut hat und wir da oben im Oberrang waren, auch als Stahlrohrtribüne, also hat ein bisschen gewackelt, also irgendwie da täusche ich mich, oder hat ein bisschen gewackelt. Aber ich wurde dann schnell überredet mit, ja, wieso, ist doch geil, endlich mal Stahlrohr. Ich meine, ja gut, dann ist das halt so. Sonst habe ich jetzt nicht mitbekommen, also wusste ich nicht, dass die Gegengrade, ne, von uns aus gesehen links, auch Stahlrohr ist. Aber ich denke mal, da gibt es halt Elversberg-Pläne, dass da eine richtige Tribüne hinkommt. Auch hinterm Tor, denke ich mal. Auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf die nächsten 5 bis 10 Jahre so bleiben wird, wenn Elversberg Ambitionen hat, dann noch ein bisschen weiter in der zweiten Liga zu bleiben.
Nee, ich denke auch. Also ich glaube, es wird einfach jetzt gewesen sein, damit man möglichst schnell die Auflagen erfüllt, um dann eben auch die etwas über 10.000 waren es ja jetzt am Freitag, auch zu Hause empfangen zu dürfen und nicht irgendwo in ein Ausweichstadion umziehen zu müssen. Und ja, ich glaube, man kann sich darüber streiten, wie geil das jetzt ist, auf so einer Stahlrohrtribüne zu stehen, wenn alles scheppert und mitwackelt. Mich hat so ein bisschen an Kiel erinnert, der Auswärtsblock. Das ist ja auch immer noch so Stahlrohr-Provisorium da alles. Aalen war ich damals noch nicht damit dabei. Aber ja, ich glaube, es gibt Schlimmeres, wobei ich sagen muss, da kannst du ja vielleicht auch gleich noch was zu sagen. So, der Blick aufs Spielfeld war jetzt schon, und nicht nur aufgrund des Banners, der das USP mitgebracht hat, war jetzt schon stark eingeschränkt. Oder konntest du alles sehen, was so im Stadion vor sich ging?
Also ich sag mal so, ich würde da nochmal zwei teilen. Zum einen muss man auch sagen, dass USP sehr viele Schwenkfahnen mitgebracht hat. Deswegen kann ich auch durchaus nachvollziehen, wenn Leute sagen, die haben wenig gesehen, weil sehr viel Fahnen geschwenkt worden sind. Das ist Teil 1. Teil 2 ist wirklich diese Südkurve St. Pauli-Fahne, wo ich sehr überrascht über diese Idee war, über diese Kreativität, dass man versucht hat, die unters Dach zu hängen. Also im Stil von Saarbrücken. Wenn man die Kurve in Saarbrücken kennt, die Virage Est, dass die auch eine riesen Fahne unters Dach gehangen haben. Und der Versuch oder die Idee dahinter fand ich echt cool und kreativ. Und das hat am Anfang scheinbar gut funktioniert. Also über die Südkurve, das ging scheinbar ganz gut. Aber dann am Ende, wo es dann Richtung Sitzplatz ging, da hing die viel tiefer. Und scheinbar konnte man von oben da auch nicht gut sehen. Und das haben noch ein, zwei Leute auch bestätigt, dann die selbst zur aktiven Szene gehören. Die meinte, ja, man kann von oben echt nicht gut gucken. Deswegen konnte man den Unmut ja dann auch verstehen. Aber dazu kommen wir bestimmt noch gleich.
Ja, da kannst du gleich gerne nochmal genauer sagen. Ich hatte das auch so ein bisschen im Nachgang nach dem Spiel mitbekommen, dass es da wohl ein bisschen, und Mike hatte das ja auch in seinem kurzen Segment im Artikel von Tim geschildert, dass es da so ein bisschen Unmut gab und vielleicht auch Äußerungen untereinander, die jetzt vielleicht nicht immer so ein bisschen die feine Wortwahl waren, aber klar, alle sind angespannt und du willst auch ein bisschen was mitbekommen und so. Und ja, man kennt das ja schon, dass man in Gästeblöcken schlechte Sicht hat, aber das fand ich wirklich am Freitag wirklich schwierig. Also ich habe beide Tore im Spiel selber nicht mitbekommen, also zumindest nicht die Entstehung. Ich habe dann nur mitbekommen, als wir alle gejubelt haben, also oder als der Ball im Tor lag. Das war sicherlich alles ein bisschen schwierig. Aber ja, du sagst schon, Südkurve St. Pauli in Braun-Rot-Weiß wurde durch so ein Flaschenzugsystem quasi oben an so einen Querträger hochgezogen und das funktioniert zumindest ja auf dem Weg zum Anpfiff nicht ganz so optimal. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also wie gesagt, ich fand die Idee gut. Übrigens nochmal ein Lob an Elversberg. Also ich glaube, ich habe nicht oft gesehen oder ich glaube noch nie gesehen, dass man eine Leiter mit reinnehmen durfte.
Das stimmt, ja.
Ja, und was war die Frage nochmal? Also im Grunde, ich fand die Idee gut, nur am Ende war das ein bisschen unglücklich umgesetzt, also eher Richtung Sitzplatzbereich, da hingen die wohl leider ein bisschen zu tief.
Ja, die hingen so ein bisschen auf Halbmast da hinten, nach hinten raus, ja.
Ja, genau. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass ein paar Leute da, und nicht ein paar Leute oder einige da nicht nichts sehen konnten. Und,
aber dann wurde sie auch immer wieder runtergeholt, ne?
Ja, sie wurde runtergeholt. Ich glaube, das waren so nach 10, 15 Minuten, als man aktiv dann weiterhin am Supporten war und dann von oben, ich weiß nicht, wo du standest, aber dann kam eine Mischung aus Zwischenrufen und dann so ein Abhängen, Gesang oder so ein Skandieren da von den Leuten da oben. Und dann nach 15 Minuten und es ist ja so und nee, und dann kam man noch dazu, dass einige Personen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dann angefangen haben, gegen USB zu singen oder irgendwelche Sachen dazu skandieren. Wo dann unser Vorsänger dann gesagt hat, ey Leute, ihr könnt doch gerne runterkommen und uns ansprechen, ihr müsst nicht Sachen zwischenrufen und also wir kennen uns ja mittlerweile alle irgendwie, die auswärts fahren, das sind immer dieselben Gesichter, also fast immer gleichen Gesichter. Und man kann auch da miteinander reden, man muss ja nicht sich gegenseitig beleidigen oder gegeneinander singen oder so, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und dann hat man auch eingesehen, also man hat gesehen, dass es nicht, die Idee war zwar gut, aber hat nicht funktioniert. Dann hat man die Fahne auch nach 15 Minuten runtergeholt. Und das war auch der Augenblick, als du dann meintest, du hast das Tor nicht gesehen. Ich habe das Tor halt auch nicht gesehen, weil in dem Augenblick die Fahne runtergegangen ist oder wir gerade dabei waren, irgendwie zu diskutieren oder mit irgendwas, mit anderen beschäftigt waren. Deswegen habe ich es, weil ich auch mitbekommen, dass das Ball im Netz war, als alle gejubelt haben.
Ja gut, kann das schon nachvollziehen, dass dann da sich ausgetauscht wurde, aber Gesänge gegeneinander sind nie das richtige Maß oder nie die richtige Wahl des Mittels, weil, also ich erinnere mich irgendwie, als wir das erste Heimderby hatten und dann Pfiffe von der Gegengerade Richtung Südkurve gingen, das ist einfach nie das richtige Mittel. Sprecht miteinander, tauscht euch aus und ja, anscheinend wurde sich ja auch dann auch geeinigt. Aber wahrscheinlich, ja, dann war ich wahrscheinlich auch einfach abgelenkt von dem, was da so Richtung Mitte passiert. Also ich stand, glaube ich, relativ weit rechts hinter dir, also so über dem ersten Mundloch sozusagen.
Mhm, ja.
Also nicht mehr hinter der Blockfahne. Und ja, aber wir können ja mal kurz doch trotzdem schildern, wie es passiert ist. Altbekanntes Schema. Ecke, Marcel Hartl diesmal nicht nach dem Freischuss, sondern diesmal nach Ecke, aber eben auch ein Standard. Und dann blockt Hauke Wahl Eggestein frei und der kann ja mit so einer Art Bogenlampen-Kopfball ins linke Eck das 1:0 aus unserer Sicht erzielen, wo der Torhüter der Elversberger jetzt auch nicht so gut aussieht. Weiß nicht, hast du es dir in den Highlights nochmal angeschaut? Wie würdest du die Szene anhand der Fernsehbilder beurteilen, wenn du sie schon wegen der Blockfahne im Spiel selber nicht gesehen hast?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich Highlights, wenn wir gewinnen, immer gerne angucke. Also seit einem halben Jahr mache ich es sehr gerne. Also die einzige Zusammenfassung, die ich, glaube ich, nicht geguckt habe in diesem Jahr, Kalenderjahr, ist, glaube ich, gegen Braunschweig. Das ist immer noch von mir noch nicht angesehen worden.
Nachvollziehbar.
Und auf der einen Seite, also ich, dadurch, dass ich ja selbst früher aktiver Torwart war, und wenn ein Mittelstürmer oder ein Spieler am 16er steht und dort aus den Ball reinköpfen kann, also gefühlt in Zeitlupengeschwindigkeit, frage ich mich dann als Torwart, sag mal, war da mal eine Reaktion oder war das echt, also kann man schon den Torwart da irgendwie eine Schuld zuschieben? Das frage ich mich dann halt, wenn ich das immer und immer wieder sehe.
Ja, also ich habe nie aktiv Torhüter gespielt, ich kann es dir nicht sagen, aber es sieht halt auf der Kamera oder auf den Fernsehbildern so aus und auch die Kollegen der Sportjournalie haben das so ein bisschen, ja, auch dem Torhüter der Elversberger in die Schuhe geschoben sozusagen, weil er halt wirklich erst sehr spät sieht, wo der Ball hingeht und dann kommt er sogar noch mit den Fingerspitzen dran, also eine Reaktion ist durchaus da, aber vielleicht kann man ihm wirklich vorwerfen, ich weiß nicht, Mike war ja auch früher Torhüter, Mike, wenn du das hörst, kannst dich ja mal zu äußern oder alle anderen, die jetzt gerade zuhören und auch TorhüterInnen waren, war das ein haltbares Ding oder macht er schon da schon das Beste draus, auf jeden Fall senkt sich der Ball dann ins Tor und es steht 1:0 für den FC St. Pauli.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er damit nicht damit gerechnet hat, dass der Ball wirklich aufs Tor ging, weil du warst dann so weit weg als Eggestein, dass also von dort aus aktiv wirklich aufs Tor zu köpfen und mit der Intention ein Tor zu erzielen. Das kommt ja an sich ja nicht so oft vor. Ich kann mir vorstellen, dass er damit gerechnet hat oder spekuliert hat, dass irgendwer noch dazwischen geht. Und dann auf dem halber Flugbahn gemerkt hat, okay, das Ding wird gefährlich und muss da doch reagieren und war doch ein Tick zu spät dran. Also das wäre die einzige Erklärung, die ich persönlich aus meiner Erfahrung von früher und dem Versuchen reinzusetzen, mir irgendwie zusammenreimen kann.
Das kann natürlich sein, weil ja Eggestein wirklich so also noch einen halben Meter bis Meter hinterm Elfmeterpunkt steht und von da dann köpft, dass er dann wirklich einfach dachte, okay, der legt den nochmal quer und ich muss auf jemand anders achten, der geht vielleicht Richtung rechte Seite des Tors oder so und ich muss da reagieren können. Aber dass er dann sich da so Richtung linkes Eck senkt, hat er vielleicht wirklich zu spät gesehen und dann trotzdem noch im Rahmen seiner Möglichkeiten reagiert. Ja, ist jetzt, glaube ich, müßig drüber zu streiten. Am Ende war es ein Tor und Eggestein hat jetzt, glaube ich, in den, was waren es jetzt, 6 Pflichtspiele in Folge oder so getroffen. Also ich glaube, alle, die jetzt noch kurz nach dem Sommer über ein Stürmerproblem geschimpft haben, die sind jetzt langsam eines Besseren belehrt, oder?
Ja, ich habe es auch nie verstanden, warum man andauernd über die Stürmer gemeckert hat. Also haben die sich mal unseren Kader mal angeguckt? Also ich finde, Eggestein ist eigentlich eine gute Personalie, die wir haben. Dazu haben wir noch jetzt Maurides, der wieder fit ist, dass wir einen Zoller zugeholt haben. Kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das hätte mich noch nicht ganz überzeugt. Aber sonst, ich finde, wir haben an sich eine gute Mannschaft. Und wirklich dreimal auf Holz klopfen, dass Hürzeler wieder auf die Idee kam oder zur Vernunft gekommen ist und Eggestein einzusetzen, weil der kam ja wirklich gar nicht zum Zug über ein halbes Jahr lang. Auf einmal wurde er eingeworfen und jetzt trifft er und trifft er und trifft er. Also ich, genau die richtige Entscheidung. Und die über Stürmerprobleme gemeckert haben, kann ich nicht nachvollziehen persönlich.
Nee, jetzt in der Nachbetrachtung schon mal gar nicht. Dann lass uns mal doch im Spiel noch ein bisschen weitergehen in die 31. Minute, wo dann, wie ich in der Ankündigung schon gesagt habe, eben Marcel Hartl, der momentan ja auch wirklich alles trifft, was er treffen will. Also ich habe auch früher einige Male über ihn geschimpft oder mich aufgeregt auf den Rängen dieser Republik, dass sein Abschluss nicht immer der beste war, aber mittlerweile trifft er ja wirklich sehr solide und diesmal auch dann wirklich unterkante Latte, unhaltbar drin, nach Vorlage von Afolayan, der irgendwie erst einen auf sich zieht, ein Verteidiger der Elversberger, dann
drei,
einen zweiten.
Drei, glaube ich sogar.
Genau. Insgesamt drei. Also erst einen, der bei ihm ist, dann kommt noch ein Zoller dazu. Und der dritte orientiert sich dann nicht zu Hartl, wo dann der Pass von Dapo hinkommt, sondern auch zu Dapo, weshalb Hartl dann halt da so frei ist und zu seinem Wuchtschuss ansetzen kann. Also wirklich wunderbar gemacht. Und was hatte Tim geschrieben in seinem Beitrag, ich glaube, 18 Pässe in 60 Sekunden und darauf dann der Abschluss zum 2:0. Also innerhalb von 60 Sekunden ein wunderbar vorgetragener Angriff und 18 Pässe, die dann am Ende zum 2:0 von Marcel Hartl führen.
Wahnsinn, ne?
Also wirklich, mein Tim hat ja auch geschrieben, ihm gehen langsam die Superlative aus. Ich weiß nicht, wie würdest du in knappen Worten allgemein die Leistung jetzt am vergangenen Freitag beschreiben, insgesamt so, wenn man jetzt mal von einzelnen Spielszenen absieht?
Also man hat die erste Hälfte sehr gut gespielt, hat dann verdienterweise 2:0 geführt. Und wenn man sieht, wie man das 2:0 herausspielt, also das ist schon, man steht zu Recht auf Platz 1 der Tabelle. Und wenn man danach war ja nur noch eine Art Verwalten. Das ist etwas, was ich persönlich im Fußball gar nicht mag. Wenn man 2:0 führt und dann ein bisschen verwaltet und ein bisschen managt, ein bisschen handelt, weil dann fängt man sich schon vielleicht in 2:1 und dann ist das wieder alles offen gefühlt, weil der andere wieder Hoffnung schöpft. Aber sonst, danach wurde ja im Grunde wurde das Mindeste getan, denke ich, das, was St. Pauli eigentlich zu bieten hat.
Ja, also es gab dann, glaube ich, über 30 Minuten lang zwischen dem 0:2 aus Elversberger Sicht und dann den nächsten Chancen in weit vorgerückt in Halbzeit 2, gab es keinerlei Chancen auf beiden Seiten. Was ich dann aber jetzt auch nicht als Schwäche des FC St. Pauli auslegen würde, sondern mein Gesprächspartner Dennis hatte ja vor dem Spiel auch so ein bisschen auf schwere Beine unsererseits gehofft. Man hat trotzdem 125 Kilometer abgerissen insgesamt, was sicherlich auch wirklich eine sehr, sehr respektable Leistung ist. Und ich meine, dann gehört es ja auch dazu, als Spitzenteam sozusagen, das dann auch verwalten zu können, ne? Dass du eben halt, meine Dominanz ist ja nicht nur, wenn du 6:0 gewinnst, Dominanz ist auch, wenn du einfach dem Gegner überhaupt keine Chance lässt und ich habe jetzt wirklich keine, also dieses eine Ding von Schnellbacher, wo er dann irgendwie nochmal nachstoßt, aber das hätte eh nicht gezählt, weil er im Abseits war und dann gab es noch einen Kopfball von Pfeil im hinteren Teil der zweiten Hälfte, wo Vasil dann noch drankommt, aber sonst war wirklich nichts Nennenswertes zugelassen worden seitens des FC St. Pauli. Von daher, ne, gehört es ja auch dazu, dass du einfach sagst, okay, wir haben hier, das sollte reichen zum Sieg und wir bleiben Spitzenreiter und müssen da jetzt gar nicht noch auf das 3-4-0 gehen, wobei die Chancen dafür ja auch da waren. Ich weiß nicht, hast du die Lattentreffer von erst von Dapo und dann später noch von Amelie, du hast du die mitbekommen im Spiel selber?
Ja, die habe ich gesehen, ja. ich stand relativ unten weiter am Zaun und konnte mir durch eine Lücke ein bisschen was erspähen. Ja, und apropos, ich wollte noch was erzählen durch 2-0. Du meintest ja, du hast 2-0 nicht gesehen. Und beim 2-0 ging es mir relativ ähnlich, weil ich stand ja ein bisschen weiter rechts und dann kam durch eine Megafon-Durchsage, dass da zwei Personen waren, also ich, die dann dauernd gefilmt haben, mit der Aufforderung, dass sie es nicht tun sollten. Weil gerade weil man, ich glaube, gefühlt waren die 3 oder 4 Meter vor unserem Vorsänger entfernt und man hat gefälligst nichts zu filmen, sondern mitzumachen. Mhm. Und wenn man nicht mitmachen will, dann kann man sich gerne ein bisschen weiter oben oder ganz an den Rand stellen. Das ist auch kein Problem, wenn man nicht aktiv mitmachen will. Ist ja keiner verpflichtet, dann aktiv mitzumachen. Und dann nach mehrmaliger Aufforderung wurde es dann nicht getan. Und es gab auch mehr Personen, die um die beiden herumstanden und auch gesagt haben, ja, ihr filmt andauernd, wenn ihr, also ihr sollt vielleicht gehen. Und dann gab es auch schnell 3, ich glaube bestimmt 4, 5 Personen, die an mir vorbeigestürmt sind und dann gesagt haben, ey, ihr beiden, bitte geht. Und dann wurden die, glaube ich, rausbegleitet.
Okay, also wieder einige Geschehnisse abseits des Platzes, die dazu geführt haben, dass auch der zweite Treffer zum letztendlichen Sieg wir beide nicht mitbekommen haben, wobei mich das, glaube ich, gar nicht, ich glaube, ich war, nee, Bier holen war ich nicht, wobei das auch echt lange gedauert hat. Ich glaube, ich war dann mittlerweile aber auch schon wieder da, aber ich habe weit über die Halbzeit hinaus noch draußen für Bier angestanden. Aber gut, da müssen wir uns, glaube ich, gerade als St. PaulianerInnen, müssen wir da ganz kleine Brötchen backen, weil ja auch jetzt zuletzt beim Pokalspiel gegen Schalke da jetzt auch nicht alles so rund lief, was man da noch so gehört hat, dass irgendwie kein Wechselgeld mehr da war, um die Pfandbecher auszubezahlen und so.
Gehst du eigentlich während des Spiels Bier holen? Nee, ne?
Selten.
Habe ich einmal gemacht, danach nie wieder vor 2 Jahren.
Ja, also wie gesagt, wirklich selten. Und ich war auch nicht während des Spiels Bier holen, sondern quasi mit Halbzeitpfiff bin ich los. Ich kam aber erst in der, weiß ich nicht, 55. oder so wieder.
Oh, okay.
So, also das hat halt, wenn du halt draußen nur diese eine Bierbude hast, wo man natürlich auch andere Getränke kaufen konnte, aber wie man das halt so vom Amateurfußball kennt, ne? Dieses Rondell sozusagen, wo du dich von allen möglichen Seiten anstellen kannst, dann ja, wird erst da jemand bedient, dann wieder da vorne und so. Also ich habe mich ein bisschen an Rathenow erinnert gefühlt, wobei es da noch dramatischer war, was die Zustände anging, aber ja, also es gab gefühlt 3 oder 4, ja, 3, also 4 waren es nicht, aber 2, 3 Fressbuden sozusagen und nur diesen einen Bierstand oder Getränkestand. Ja, dementsprechend, ja, war ich eigentlich gewillt, zumindest kurz nach Wiederanpfiff wieder da zu sein. Aber ja, vielleicht ist das ja etwas, wo man noch dran arbeiten kann. Aber wie gesagt, da hat sicherlich auch die SV 07 Elversberg noch Potenzial nach oben. Das gilt für uns bei St. Pauli im Gästeblock genauso, wenn man so zwischendurch mal hier die Gäste reden hört, wie das bei uns so läuft, wo dann auch schon mal Versuche, sich Getränke zu holen, einfach abgebrochen wurden, weil es einfach nicht funktioniert hat. Scheint generell ein Gästeblock-Problem zu sein. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe heute mal das Westwind-Saison ausprobiert. Das Westwind-Saison führt uns auf eine spannende Reise nach Belgien in eine längst vergangene Zeit als Farmarbeiter, das für sie im Winter gebraute Bier nach einem beschwerlichen Arbeitstag als erfrischenden Durstlöscher genießen durften. Ihr findet in diesem Bier eine Anmutung von Pfeffer und Nelke. Und es ist gut für alle, die sich nach einem mühsamen Tag verwöhnen und sich an einem frischen Bier mit Weizenmalz erfreuen möchten. Zudem ist es ein wunderbarer Aperitif und Speisenbegleiter. Kurz gesagt, das Westwind geht immer. Dieses und viele andere spannende Biere findet ihr natürlich wie immer auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Wo waren wir stehen geblieben? Beim nicht gesehenen 0-2 und bei den beiden Lattentreffern, die sicherlich dann auch noch dafür hätten sorgen können, dass wir damit nicht nur mit 2-0 gewinnen, sondern mit 4-0. Jetzt haben wir sehr viel über uns gesprochen und wie wir das alles so wahrgenommen haben. Wie hast du denn die SV Elversberg so gesehen? Die haben ja wirklich entgegen der Prognose meines Gastes, der dachte, man wartet erstmal ab, wie ja auch Karlsruhe und Schalke das erfolgreich gegen uns gemacht haben zunächst, auch wenn wir das Spiel dann am Ende immer noch drehen konnten. Aber es war ja zuletzt ein gutes Rezept gegen den FC St. Pauli, erstmal tief zu stehen und abzuwarten. Das hat Elversberg nicht gemacht. Die haben die ganze Zeit versucht mitzuspielen. Wie hast du ja die Saarländer so gesehen im Spiel? Von dem, also das, was du vom Spiel sehen konntest, sage ich mal.
Aber ja, stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, die sind ja auch sofort rein. Ne? In den ersten 5 bis 10 Minuten waren die schon sehr aktiv. Vielleicht haben die darauf spekuliert, dass wir pokalmüde sind, was ich halt auch dachte. Ich meine, wenn ein Hartl 18 Kilometer in 2 Stunden läuft gegen Schalke, dann kann ich es durchaus verstehen, dass der Hartl mal eine Halbzeit draußen bleibt. Aber so demnach war es offensichtlich nicht so. Und eventuell war es halt diesmal andersrum, dass man gesagt hat, okay, das sind halt die Elversberger, die haben Bock, weil der Tabellenführer kommt, weil die denken, die sind müde, und dann lässt man die erstmal kommen. Und dann guckt man sich das alles nochmal an, und dann kann man mit 1-0 in Führung gehen. Das hatte ich auch so wahrgenommen. Und sie haben ja auch dann schnell dieses, also ich sag mal so, nach dem 1-0 gab es ja diese eine Situation, wo sie, ich sag mal, abseitsbedingt fast das 1-1 hätten machen können, wo der Ball, glaube ich, an den Pfosten ging.
Ja, von Schnellbacher, also, ne? Also genau. Der Ball kommt von, weiß ich nicht, gut 20 Metern, würde ich schätzen. Und Vasil wehrt ihn nach vorne ab, dann will Schnellbacher ranhechten. Vasil ist aber wieder da und wehrt ihn ab. Und dann kriegt er den, glaube ich, so links vom Pfosten und versucht ihn dann noch irgendwie so rumzuspitzeln. Aber in der Zeit ertönt schon der Abseitspfiff.
Ja, genau. Also das war jetzt die erste richtige Chance von denen, die ich in der ersten Halbzeit, an die ich mich erinnern konnte. Sonst ging das eigentlich, also auch nicht wirklich. Gegen Ende des Spiels gab es noch einen Kopfball, den Vasil rausgeholt hat.
Genau, das war Pfeil. Das hatte ich eben schon kurz versucht zu beschreiben.
Ja, und übrigens verstehe ich immer noch nicht, warum die ganzen Zusammenfassungen auf der Sportschau oder so immer Vasili sagen. Also nach 3, 4 Jahren kann man es auch mal ein bisschen mal lernen. Also verstehe ich immer noch nicht.
Nikola Vasil heißt der Mann.
Genau. Ist genauso wie mit Kofi damals.
Ja, da ist aber auch immer die Irritation gewesen, der hat das ja selber irgendwann nochmal redigiert. Also wir haben immer Chiré gesagt.
Ja.
Und dann ist er aber zu Freiburg und dann hat er da gesagt, er möchte Chiré genannt werden.
5 Jahre zu spät, Kofi. Genau. Und das glaube ich nach dem 2-0, da ist halt relativ lange nichts passiert. Und so richtig setzt meine Erinnerung dann wieder an, als Dapo das Ding an die Latte gehämmert hat. War es Dapo zuerst? Ja, ne? Dapo und dann Etienne Amenido,
genau. Erst Dapo, dann Etienne. Beide aber auch so quasi aufs rechte Eck. Ich weiß nicht, ob die Tore in Elversberg schief stehen, dass einfach da das Tor niedriger ist als auf der anderen Seite. Aber
Ist dir nicht aufgefallen, dass das Stadion in einem Berg gebaut ist und ein bisschen schräg ist?
Auf dem Berg ist mir aufgefallen, ich habe jetzt aber nicht die Wasserwaage mitgebracht, um zu gucken, ob wir alle gerade stehen.
Ist das nicht irgendwie in Freiburg oder so, dass das Ding leicht schief ist?
Das Alte vielleicht. Weil
Das Alte hatte
so einen leichten Abfall tatsächlich, ja.
Ja.
Aber ich glaube, also im neuen hier Sponsorname einfügen Park war ich noch nicht. Das muss ich dann nachholen, wenn wir nächstes Jahr aufgestiegen sind.
Jinx das nicht.
Gut, aber ich meine, es müsste ja schon wirklich mit dem Teufel zugehen. Und
ja, wobei ich hatte wenn ich vor 2 Jahren in unsere Tabelle geguckt habe, also ich da wo mit Kofi und Burgstaller auch auf Platz 1 standen, ich glaube, relativ in dem Zeitraum waren wir auch auf Platz 1, auch mit 4 Punkten Abstand, und das haben wir noch angegeben noch.
Ja, wir sind Herbstmeister geworden damals,
genau,
oder nicht?
Genau. Und dann wurde ich will nicht sagen korrigiert, aber darauf aufmerksam gemacht, ja, aber wir waren ja von Kofi und Burgstaller abhängig. Und dann sagt er, okay, ist ein Argument. Und wenn ich mir jetzt die Mannschaft so angucke, ich meine, das haben wir vorhin nicht erwähnt, wir hatten ja 6 Wechsel im Vergleich zu Schalke. Also logisch, also sagen wir mal so, wenn wir die Torwartposition rausnehmen, waren es 5. Und Eric Smith war ja nicht dabei, Treu war mit dabei und so. Also jetzt, wo Irvine ausfällt gegen Hannover, gelb gesperrt, ja nicht mit dabei ist und dadurch, also davor schon 2 Mal gefehlt hat und Conor Metcalf das gut gemacht hat. Also ich mache mir auch da gar keine Sorgen, wenn Irvine und wenn andere fehlen oder wenn Eric Smith jetzt gefehlt hat und dass man das ganz gut kompensiert hat. Also das fand ich schon sehr, sehr stark. Ich sehe, ich sehe jetzt diesen Abfall jetzt nicht so krass. Man muss aber trotzdem, ich will zwar nicht das Tewalla-Zitat raushauen, die gucken keine zweite Liga, aber man muss schon langsam, also weitermachen, einfach weitermachen, ruhig weitermachen, lass HSV auf Platz 2 oder 3 stehen, lass ihn mal hinter uns und dann sehen die nur unsere Rücklichter, dann passt das schon.
Okay, ich weiß jetzt nicht, warum du mir vorwirfst, das zu jinxen und du sagst selber, man macht da die ganze Zeit den Vorwärtsgang rein.
Dafür bin ich doch da. Ich war nicht vorbereitet, dass ich heute hier bin. Also ich dachte auch, zum Fußballischen kann ich nur 20% beitragen, weil ich darauf nicht vorbereitet war. Aber scheinbar hast du es doch gut hinbekommen. Also ich habe irgendwie Bock, dass das so weitergeht. Ich möchte, dass es so weitergeht. Und im Vergleich vor 2 Jahren bin ich jetzt selbstbewusster, dass wir es, glaube ich, nicht so leicht aus der Hand geben werden. Und wenn man einen Hürzeler auf der Trainerbank hat, ich glaube, der wird es genauso sehen.
Gut, jetzt machst du hier fast quasi schon den Abbinder sozusagen. Lass uns mal kurz noch das Sportliche abschließen. Hast du zum Spiel selber noch was hinzuzufügen? Weil, also du hast schon gesagt, also bis auf die paar Situationen, die wir geschildert haben, gab es eigentlich nicht mehr so viel. Du bist dann auch wahrscheinlich hoffentlich gut zurückgekommen. Da gab es ja auch, war das aus Paderborn, wo irgendwie Busse auf dem Vorplatz verreckt sind oder so. Ist bei euch alles klar gelaufen mit der Heimfahrt?
Ja, bei uns ist alles kein Problem gewesen. Also alles reibungslos gelaufen. Man ist dann relativ zeitnah in die Busse und man ist dann zurück nach Hamburg gefahren. Und ja, gab es jetzt keine großen Vorkommnisse. Alles ruhig, alles entspannt. Also ich habe da nichts zu meckern. Und ebenso war mein, ich will nicht sagen Grinsen groß, aber schon so, nach der Pokalauslosung, dass wir in einem Monat wieder dahin müssen, in diese Ecke. Als mir gesagt wurde, ja, Homburg ist nur 10 Minuten weiter als Elversberg. Ich meine, ja, okay, guck. Also in 4 Wochen heißt das, mach dieselbe Fahrt nochmal.
Wo du gerade sagst, alles ist nur 10 Minuten entfernt, das ist eine super Überleitung zu meinem Restprogramm oder dem Restprogramm von mir, meiner Freundin und meinem Hund, die wir ja noch bis Samstag im Saarland geblieben sind. Wir sind dann nämlich noch am Samstag nach Neunkirchen gefahren, zu Borussia Neunkirchen, ihres Zeichens cool. Sechstligist in der Saarlandliga, spielen momentan leider nicht im Ellenfeld-Stadion, darauf hatten wir gehofft.
Echt jetzt?
Ich habe mir sagen, das ist ein ältestes noch bespieltes Stadion Deutschlands. Da wird aber gerade der Rasen ausgetauscht und für, keine Ahnung, Summe X ist der ausgetauscht worden und sieht jetzt gerade nicht so geil aus. Auf jeden Fall haben sie auf dem Nebenplatz gespielt. Ich konnte aber trotzdem Nick von der Fußballfrequenz ehemals Hörfehler treffen. Liebe Grüße, wenn du das hörst. Ich weiß, du hörst hier regelmäßig rein. War ein sehr netter Nachmittag bei, ja, Hamburger Wetter, sage ich mal, wo der Vorteil ist, der Nebenplatz. Nicht so wie in einer Feldarena, wo du in den Umlauf der Nordkurve runterflüchten müsstest und dann nicht mehr so viel vom Spielfeld siehst, weil du eben schon fast unten im Stadion bist, kannst du auf dem Nebenplatz am Ellenfeldstadion quasi unter einem Rang oder unter einer Kurve stehen und dabei auf den Nebenplatz gucken, wobei sie da leider die ganzen Zäune sehr viel mit irgendwelchen Werbebannern und so vollgehangen haben. Also so geil ist die Sicht da auch nicht. Aber trotzdem war das ein sehr netter Nachmittag, den ich dann, den wir dann 3 Tage, 3 Spiele zurück in Hamburg, sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zurückgekommen, dann mit dem Spiel der ersten Frauen an der Feldarena besagter abgeschlossen haben. Da hat man gut gegen Hannover 96 mitgespielt, aber trotzdem 0-3 verloren, weil ja, ähnlich effizient wie vielleicht der FC St. Pauli am Freitagabend war dann auch Hannover 96 gegen unsere ersten Frauen. Also irgendwie jeder Schuss, der aufs Tor ging, war dann auch irgendwie drin, wobei unsere Torhüterin auch gut 2-3 sehr gute Paraden drin hatte. Also es hätte auch deutlicher ausgehen können und ist es ja in der Vergangenheit auch. Ja, aber das war dann quasi mein Fußballwochenende mit 3 Spielen in 3 Tagen. Das war schon sehr cool. Und ja, dann könnten wir eigentlich, du hast ja gleich einen Ausblick schon gemacht, Luca. Im Pokal geht's dann wieder ins Saarland. Jetzt hören wir aber erstmal, wenn diese Folge durch ist, irgendwann in den nächsten Tagen dich zum Heimspiel gegen Hannover 96. Dann ist erstmal Länderspielpause und dann hört ihr schon wieder mich. Ich weiß nicht, wir machen das hier gerade so ein bisschen Two-Man-Show, weil die anderen beiden ja berechtigte Gründe haben, nicht die Zeit zu haben, die Folgen zu machen. Von daher.
Ja, Two-Man-Show, hast recht, ja.
Habe ich mit dir zusammen tatsächlich, wie sollte es anders sein, Elversberg gemacht und dann hören wir dich gegen Hannover. Und nach der Länderspielpause fahre ich zum ersten Mal überhaupt nach Rostock und schau mal, wie es da so ist.
Ist das so, das erste Mal?
Ja, es hat bisher, entweder konnte ich oder ich wollte nicht. Aber
vielleicht sogar beides, weil mein Vater, da war es echt genauso. Der wollte, und das war sein Zitat, er will da nie hinfahren, weil er möchte diesen Arschgeigen kein Geld in die Tasche spülen. Und jetzt habe ich ihn mal überredet, dass er mal mitkommt. Und er meinte, ja, okay, habe ich es gemacht, aber muss ich auch nie wieder hin. Deswegen, also.
Ja, das werde ich eh nicht anhaben. Sorry, also, wenn ich unterbreche, aber ich will das einfach nur haben, weil ich dann die aktuelle zweite Liga voll habe. Und, und ganz ehrlich, 21 Euro für einen Steher, Rostock, ihr könnt euch mit Braunschweig die Hand geben.
Gewalt-Topspiel-Zuschlag.
Ja, ja, das daraus finanzieren sie dann die Strafen, die sie dann wieder bezahlen müssen. Luca, mein Lieber, ich würde langsam zum Ende kommen wollen, auch in Anbetracht der Zeit. Möchtest du noch was zu den Pokaltrikots sagen? Hier als alter Mode-Podcast Millanton müssen wir eigentlich auch uns dazu äußern. Der Verein hatte vor dem Spiel kurz getwittert, dass ja dem Schiedsrichter anscheinend Schwarz und Weiß und Braun zu nah beieinander lagen und deshalb durften wir auf die Pokaltrikots ausweichen. Ich finde die persönlich auch ganz hübsch, muss ich sagen, auch gerade im Vergleich zu ja so Sachen, die in den letzten Jahren und ja mehreren Jahren teilweise da schon so gezeigt wurden und haben ja auch eine besondere Geschichte, weil ja auch die ersten Frauen darin spielen durften. Also ich spiele schon mit dem Gedanken, mir so ein Trikot noch zuzulegen, eben auch, weil das dieses Jahr die Besonderheit hat, dass da auch unsere ersten Frauen drin gespielt haben, weil sie das erste Mal im DFB-Pokal waren. Aber ja, schmeiß uns mal raus mit deinen Two Cents zum Pokaltrikot als Mode-Podcast hier und dann machen wir den Sack hier zu.
Also ich an die Älteren, die sich hier, die Älteren nicht, aber vor 5 Jahren, also dieses schwarze Trikot mit diesem komisch türkisblauen Stern fand ich richtig furchtbar und richtig schlimm. Also das ist das Erste, was wir haben, finde ich Luxus. Und auch okay und auch mal ein bisschen anderes, was man deutschlandweit so sieht auf den ganzen Fußballfeldern der Republik. Und was ich sagen kann ist, ja, ich würde sagen, nie mehr zweite Liga, ne?
Wir werden es beobachten und wie ihr es von uns gewohnt seid, auch weiter hier dokumentieren. Hoffentlich das nächste Mal dann auch wieder mit einem Gast des gegnerischen Vereins. Aber ich finde, Luca, wir haben das hier ganz gut hinbekommen für so eine provisorische oder improvisierte Sendung. Und ja, dir viel Spaß. Du kannst ja, magst du schon ankündigen, mit wem du zu Hannover sprechen wirst oder ist das noch geheim?
Nee, ist nicht geheim. Ich habe den Chris eingeladen vom Vorwärts nach Weit Podcast. Der ein oder andere kennt vielleicht den Podcast. Tobi ist sonst immer das Sprachrohr des Trios. Und ich habe mir Chris eingeladen diesmal.
Wunderbar, dann wird die Folge auch hier in den nächsten Tagen erscheinen. Und ja, bleibt uns gewogen. Könnt uns ja rückmelden, wie ihr jetzt diese Folge gefunden habt. Luca, danke dir für deine Zeit. Und ja, wir sehen uns Freitagabend, würde ich sagen, ne?
Jo, dann bis Freitagabend.
Mach's gut, ciao.
Ciao, ciao.